HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Suizidbeihilfe in evangelischen Heimen. Theologen und Diakonie streiten um den richtigen Weg. Und unser Sonntagsthema heute, klare Ansage erwünscht, über Autorität und Freiheit in der Pandemie. Unter anderem im Gespräch mit dem hessischen Sozialminister Kai Klose und dem Psychologen Werner Gross. In der evangelischen Kirche gibt es zurzeit eine intensive Auseinandersetzung um die Sterbehilfe. Nachdem das Bundesverfassungsgericht vor knapp einem Jahr das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben hat, wird der Bundestag demnächst über das Thema neu debattieren. Führende Protestanten haben sich in der vergangenen Woche mit einem Papier vorgewagt und haben für eine Sterbehilfe auch in evangelischen Einrichtungen plädiert. Die Kritik kam postwendend. Michael Hollenbach berichtet.
Menschen, die sterbenskrank sind, sollen ausreichend schmerzlindernde Mittel bekommen und für sie sollen notfalls auch genügend Hospizplätze zur Verfügung stehen. Das fordern auch jene evangelischen Befürworter einer Sterbehilfe. Doch zugleich gäbe es auch Sterbewillige, die so unter ihrer Situation leiden, dass sie nur noch sterben wollen.
Und wir müssen uns fragen, wie wir auch in unseren Einrichtungen und als Kirche mit diesen Menschen und ihren Wünschen umgehen,
sagt Diakoniechef Ulrich Lilie.
Und ich glaube, wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass wir sagen, naja, wir reden mit denen und wir beten auch mit denen, aber den Rest überlassen wir den anderen oder eben diesen Menschen, die sich eben nicht selbst helfen können.
Das macht die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben vielleicht fordern, aber wir als Kirche haben das bisher auch als EKD abgelehnt und wir als Bethel lehnen das auch weiterhin ab.
Entgegnet Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel, mit rund 20.000 Mitarbeitenden das größte Sozialunternehmen in Europa. Die evangelische Theologieprofessorin Isolde Kahle sieht das anders. Die Kirche müsse auch beim Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, die Selbstbestimmung der Menschen achten.
Dass wir gesagt haben, dass das wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung ist. Und dann muss man die aber auch respektieren. Wir finden es schwierig zu sagen, wir wissen es besser. Und wir sind hier paternalistisch quasi als Kirche, sagen wir den Menschen, was geht und was nicht.
Bei uns soll es nicht so sein, dass Suizide willkommen geheißen werden.
Beharrt Ulrich Pohl von der Diakonie Bethel.
Hier wird es keinen organisatorischen, assistierten Suizid geben.
Die Befürworter einer möglichen Sterbehilfe weisen immer wieder darauf hin, dass es in diesen Einzelfällen auch um einen Akt der Nächstenliebe gehe. Bischof Ralf Meister.
Eine gute christliche Einrichtung ist genau dann im christlichen Sinne gut, wenn sie eine Einrichtung der barmherzigen Sterbehilfe ist. Es ist doch eine Illusion zu sagen, wir werden alles tun, damit sie unter allen Umständen in jedem Fall so lange leben, wie alle medizinischen Möglichkeiten diese Lebensverlängerung eröffnen. Das ist doch keine Lebenswürde erhaltende Perspektive für das menschliche Leben.
Auf Gegenwind gestoßen ist die Initiative der Protestanten, die sich für die Option der Sterbehilfe einsetzen, auch in der katholischen Kirche. Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Ich bin sicher, dass das in katholischen Einrichtungen so nicht durchgeführt werden wird und durchgeführt werden kann, weil das zutiefst auch dem Tötungsverbot widerspricht. Und wir haben da auch immer mit der evangelischen Kirche mit einer Zunge gesprochen.
Der Bundestag will noch in diesem Jahr ein neues Gesetz über die Sterbehilfe vorlegen. Die Diskussion wird also auch in den Kirchen wohl noch an Schärfe zunehmen.
Der Direktor der Frankfurter Evangelischen Akademie, der Theologe Dr. Thorsten Latzel, wird neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das ist die mit knapp 2,5 Millionen Mitgliedern zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland. Gleich im ersten Wahlgang setzte er sich gegen die beiden anderen Mitbewerber durch. Christina Maria Purkert berichtet.
Überraschend hat sich Thorsten Latzel bei der Präseswahl der Evangelischen Kirche im Rheinland durchgesetzt. Er erhielt im ersten Wahlgang eine deutliche Mehrheit vor der als Favoritin gehandelten Almut van Niekerk.
Ich nehme die Wahl gerne an. Mein Herz schlägt noch richtig hoch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das große Vertrauen, das Sie hier aussprechen. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie bald persönlich kennenlernen kann, nicht nur durch die Kamera. Und einen lieben Gruß an meine Frau, die, glaube ich, zu Hause mitschaut. Annette, du kannst schon mal die Koffer vom Schrank runterholen.
Der promovierte Theologe leitet derzeit die Evangelische Akademie Frankfurt, die er 2017 komplett umstrukturiert hat. Davor hat er 7 Jahre lang das Projektbüro Reformprozess bei der Evangelischen Kirche in Deutschland geleitet. Reformen anzustoßen für eine kleinere, aber gesellschaftlich relevante Kirche hat er gelernt. Der Arbeitersohn aus dem westfälischen Wittgenstein will zu den Menschen gehen, vor allem zu den Jüngeren, und mehr Teilhabe ermöglichen.
Damit unsere Form einer weltoffenen Gemeinschaft und eines freien Glaubens eine möglichst gute Zukunft hat.
Kirche als Teil einer offenen Gesellschaft, als Ort, der gegen antidemokratische Kräfte stärkt, ist sein Programm. Statt Sparzielen will er inhaltliche Ziele setzen für die künftig ärmere und kleinere Kirche. Weg vom Selbstverständnis als Institution hin zu einer beweglichen, kreativen und für alle offenen Kirche.
Thorsten Latzel, der Direktor der Evangelischen Akademie in Frankfurt, wird neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Man hat Papst Franziskus oft vorgeworfen, dass er zwar viele Dinge tut und sagt, die nach Kirchenreform klingen, aber dass er am Ende die guten Ideen dann doch nicht in kirchliches Recht umsetzt. Nun hat er bewiesen, dass er durchaus auch kirchenrechtliche Veränderungen vorzunehmen gewillt ist. Er hat eine offizielle Zulassung von Frauen zum Dienst der Lektorin und der Kommunionhelferin im kirchlichen Gesetzbuch kodifiziert. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, so kommentierte der Bamberger Erzbischof Schick. Elisabeth Pongratz aus Rom sagt, worum es dem Papst dabei ging.
Nur ein Wort wurde im kirchlichen Gesetzbuch gestrichen. Doch dadurch hat Papst Franziskus die Zulassung der Frauen für den liturgischen Dienst offiziell bestätigt. Der Paragraph, der die Pflichten und Rechte der Laien regelt, begann bisher mit männlich. Nun taucht dieses Wort nicht mehr auf. Damit wird klar, dass Frauen wie Männer bei der Eucharistiefeier Lesungen vortragen, die Kommunion austeilen und Messdienerinnen sein dürfen. Zwar ist dies schon in vielen Pfarreien übliche Praxis, da die Ortsbischöfe den Zugang zum Ambo oder zum Altarraum erlaubt hatten. Mit dem Erlass Spiritus Domini, der Geist des Herrn, hat der Papst nun das Kirchenrecht geändert. Frauen dürfen von diesen Ämtern nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, vielmehr werden sie dazu offiziell beauftragt. In seinem Schreiben verweist Franziskus darauf, dass er die Empfehlungen verschiedener Bischofssynoden aufgreife. In den vergangenen Jahren habe es eine Weiterentwicklung in der kirchlichen Lehre gegeben. So sei deutlich geworden, dass für bestimmte Ämter ausschließlich die Taufe die Basis sei. Gleichzeitig schreibt der Papst, dass Ämter, die von Laien übernommen werden könnten, als etwas wesenmäßig anderes zu sehen seien als die Ämter, die durch das Sakrament der Weihe übertragen würden. Dies betrifft etwa die Weihe von Priestern. Die Dienste der Lektoren und der Kommunionhelfer gehörten früher zu den sogenannten niederen Weihen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden sie 1972 vom geweihten Amt entkoppelt.
Papst Franziskus legalisiert Lektorinnen und Messdienerinnen weltweit. Elisabeth Pongratz berichtete. Schon wieder neue Corona-Regeln. Manche sind da ja verwirrt. Was gilt denn nun? Da wird der Ruf nach klaren Ansagen laut. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Klare Ansagen sind manchmal nötig. Sie können das Leben erleichtern. Aber sie nehmen uns natürlich auch die Verantwortung und die Möglichkeit, selbst frei zu entscheiden. Unser kleiner Sonntagsschwerpunkt hier bei HR Info Himmel und Erde geht heute rund um die Sehnsucht nach Autorität und die Bewahrung der Freiheit. Nicht immer ist es ja einfach, klare Ansagen zu machen. Oft ist noch während die sogenannte klare Ansage gemacht wird, klar, dass diese Ansage so klar und eindeutig gar nicht ist, vielleicht gar nicht sein kann. Keine leichte Situation. Der hessische Sozialminister Kai Klose ist im Moment in einer solchen Situation. Er und sein Stab müssen Entscheidungen treffen und gegenüber der Bevölkerung vertreten, die nicht immer leicht sind, die oft genug umstritten sind, bei denen jeder schnell eine eigene Meinung hat und sich sogar Fachleute über Sinn und Zweck uneins sind. Mein Kollege Lothar Bauochse hat Minister Klose dazu gefragt.
Herr Klose, diese Pandemie mit ihren Folgen, die muss ja gemanagt werden. Das passiert im Wesentlichen in Ihrem Ministerium, dem Sozialministerium. Wie viele schlaflose Nächte bereiten Ihnen die Entscheidung eigentlich?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die für uns alle eine Kraftanstrengung ist, weil eine solche Situation noch nie da gewesen ist und auch niemand weiß, wie lange sie eigentlich noch andauert. Und das führt zu so vielen auch individuellen Problemen in der Verantwortung. Die trage ja nicht nur ich, sondern auch die Mitarbeitenden im Ministerium. Klar, Schlaf ist eine Mangelressource in dieser Zeit. Menschen haben Existenzängste. Wir haben Menschen, die auch vor einer Doppelanstrengung stehen, zu Hause Kinder betreuen zu müssen, gleichzeitig vielleicht im Homeoffice zu sein. Andere stehen vor einer wirtschaftlichen Herausforderung. Ich glaube, diese schlaflosen Nächte, die teile ich mit vielen in meinem Haus, aber auch mit vielen Menschen in der Bevölkerung. Und da ist es für mich immer wichtig, eine Perspektive zu sehen, eine Strategie zu haben, eine klare, damit wir auch an einer positiven Grundhaltung trotzdem weiterarbeiten können.
Sie haben es beschrieben, wie sehr die Krise die Menschen beschäftigt, auch verunsichert oder in Existenznöte stürzt. Spüren Sie auch diese Erwartung, dass Sie mit sogenannten klaren Ansagen diese unangenehme Unsicherheit aus der Situation nehmen sollen?
Klar, und wir alle hängen ja auch an den Lippen der Kanzlerin, wenn neue Entscheidungen getroffen wurden. Leider ist es aber nicht möglich, so völlig klar und eindeutig zu sein, weil dieses Virus uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise haben, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns auch immer wieder Orientierung geben, die aber auch sagen, auch für uns ist dieses Phänomen, ist dieses Virus neu. Wir müssen immer wieder neu experimentieren und forschen. Und es kann sein, dass wir dann auch Entscheidungen wieder verändern müssen. Wenn Sie daran denken, wie das am Anfang war, dass viele noch sagten, also Masken, das bringt gar nichts. Heute wissen wir, dass Masken eine der besten Waffen sind, die wir zur Verfügung haben. Und so ändert sich eben auch der Wissensstand ständig.
Die Beschränkungen, die dauern ja jetzt schon fast ein Jahr. Vielen Kindern fehlen die Freunde, den Künstlern die Zuschauer, den Gastwirten die Gäste. Mit jeder Entscheidung trägt ja die Politik durchaus große Verantwortung. Und Sie haben es beschrieben, es hat immer auch Auswirkungen auf das Leben von vielen Menschen. Was hilft Ihnen, diese Last zu tragen?
Also ich bin ja auch Mensch. Ich erlebe das auch so. Mir fehlen die gleichen Dinge, die Sie gerade beschrieben haben. Man kann gar nicht so viel zu essen bestellen, wie ich gerne meine Lieblingsrestaurants vielleicht auch unterstützen wollen würde oder meine Lieblingskünstler, ist eine ganz schwierige Situation. Es ist für mich als jemand, der sich als liberaler Geist versteht, auch nicht so leicht zu sehen, dass diese klaren Ver- und Gebote offensichtlich notwendig sind, dass die Appelle und das Orientierung geben alleine, der Appell an die Eigenverantwortung nicht reichen. Mir fehlen auch die persönlichen Kontakte. Gleichzeitig, wir haben diese Verantwortung. Wir sagen alle Schritte, die in dieser Pandemie jetzt ergriffen werden. Ich bin froh, dass wir in der Landesregierung sehr gut zusammenarbeiten, diese Entscheidungen gemeinsam treffen. Das verteilt auch natürlich die Last auf die Schultern. Und ich habe ein großartiges Team, was wirklich jetzt seit über einem Jahr in diesem Ministerium Tag und Nacht und Wochenends und Feiertags immer eng daran arbeitet, diese Pandemie zu bekämpfen, um möglichst bald dann auch endlich durch zu sein.
Notwendigkeit und Last der klaren Ansagen aus der Sicht des hessischen Sozialministers Kai Klose. Lothar Bauer-Ochse stellte die Fragen. Sie wollen alternativ leben, naturnah und solidarisch. Die 50 Mitglieder der Kommune Gastwerke in Kassel. Und dazu gehört auch eine, wie es heißt, offene und authentische Kommunikation. Also nicht einer, der sagt, wo es lang geht und klare Ansagen macht, sondern, tja, was denn? Wie funktioniert Leitung und Autorität in einer Kommune? Carsten Gohlke hat es erkundet.
Die Fußwege in der großzügigen Wohnanlage der Kommune Gastwerke sind vom Schnee beräumt und gut gestreut. Automatisch denke ich an die Diskussion mit meinen drei Sprösslingen daheim, wenn es wieder einmal darum geht, den eigenen Fußweg vor dem Haus vom Schnee zu beräumen. Ann-Kathrin Kristall, eine der Bewohnerinnen, lacht.
Na, die Diskussion haben wir auch.
Und dennoch scheint es hier zu funktionieren. Steffen Emrich, einer der langjährigen Kommunaten, hat dafür eine ganz einfache Erklärung.
Wenn es zum Beispiel um Schneeschippen geht, ist es immer gerne gesehen, wenn der oder diejenige, die den Schnee da liegen sieht und Zeit hat, die Schippe in die Hand nimmt. Ansonsten haben wir zum Teil Pläne, Sachen, die geregelt werden müssen, wie zum Beispiel regelmäßiges Heizen. Bei manchen Sachen ist es so, man trägt sich freiwillig ein und sagt, an dem und dem Tag habe ich Zeit. Und gleichzeitig müssen die Sachen aber auch funktionieren.
Trotz aller Pläne, manchmal müssen Entscheidungen getroffen werden, wenn zu bestimmten Themen kein Diskussionsbedarf besteht.
Wenn Sachen nicht funktionieren, merkt man das daran, dass es mindestens einer Person nicht passt. Die wird dieses Thema aufs Plenum setzen und dann suchen wir gemeinsam nach einer Lösung.
Steffen Emmerich sieht genau darin den Vorteil der Kommune und des jahrelangen Miteinanders.
Also wir haben hier keine von oben Regel und das ist sicher auch ein Grund für uns, hier und so zu wohnen. Dieses sehr hohe Maß an Selbstwirksamkeit, also dass wir hier wirklich gemeinsam entscheiden, dass wir nicht in einer Organisation sind, wo einer den anderen sagt, was zu tun ist.
Für Ann-Kathrin, die noch nicht so lange Mitglied der Kommune ist, hier leben immerhin fast 50 Menschen miteinander, nach weitgehend gleichen Regeln, ist das gemeinsame Finden von eben diesen und manchmal auch Kompromissen gar nicht so kommunenspezifisch.
Wenn ich jetzt nicht in einer Kommune leben würde, sondern draußen einfach in einer Kleinfamilie, würde ich ja auch nicht mit einem Menschen zusammenleben wollen, der mir vorschreibt. Also im Grunde ist das hier ein bisschen ähnlich wie ein Familiengefüge, nur mit viel mehr Menschen.
Es gibt natürlich auch in den Gastwerken Situationen, wo klare Entscheidungen getroffen werden müssen. Schließlich muss auch eine Kommune effektiv wirtschaften. Aber auch da, so Steffen, versucht man die Wege miteinander zu finden und auch zu beschreiten.
Wenn jetzt hier einer sagen würde, so und so wird's gemacht, würde jede und jeder für sich, so ähnlich wie Kinder zu Hause, Fluchtwege suchen daraus.
Einen Punkt habe ich aber dann dennoch in der Kommune gefunden, der mich dann doch sehr schnell wieder an meine eigene kleine Familie erinnert. Das Thema Essen. Steffen lacht und bringt es auf den Punkt. Manchmal hat man auch als Kommunale das Nachsehen, aber damit können alle hier ganz gut leben.
Es wäre schön, wenn immer alle das kochen würden, was mir am besten schmeckt. Das ist nicht gewährleistet. Wir haben da eine klare Regel, dass diejenigen, die kochen, entscheiden, was sie kochen.
Ewig diskutieren ist auch keine Lösung. Auch in einer Kommune wie den Gastwerken in Kassel muss es ab und zu klare Ansagen geben. Seit dieser Woche leben wir mit neuen Corona-Regeln. Und wie das so ist im föderalen System, nicht überall gelten die gleichen Regeln. Wie lange bleiben die Schulen jetzt zu, fragt man sich. Was ist mit den Grundschulen und Kitas und darf ich noch weiter als 15 Kilometer von meinem Wohnort aus reisen? Viele haben sich da klare Ansagen gewünscht und das nicht zum ersten Mal in diesen Monaten der Pandemie. Erstaunlich eigentlich, wo wir doch sonst so viel Wert legen auf unsere individuelle Entscheidungsfreiheit. Woher kommt die Sehnsucht nach klaren Ansagen? Dazu hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse Fragen gestellt an Werner Gross. Er ist Diplompsychologe am Psychologischen Forum Offenbach.
Herr Gross, machen klare Ansagen das Leben leichter?
Naja, klare Ansagen sind Orientierungspunkte, sie sind geben einen Orientierungsrahmen. Man könnte sagen, sie strukturieren eine unklare oder unsichere Situation. Und je chaotischer und verwirrter ich im Moment bin, mein Innenleben ist, und auch vielleicht auch je ängstlicher ich bin, umso verunsicherter bin ich. Und da brauche ich eine äußere Ordnung, eine äußere Orientierung. Und weil das Ganze ja jetzt auch schon 10 Monate dauert, ist das sowas wie so eine chronisch gewordene Verunsicherung voller Ungewissheiten und Ängste. Und da erhofft man sich natürlich einfach einen Ausweg durch klare Kante, durch klare Aussagen, die uns auch Handlungsanweisungen gibt.
Aber so eine Ansage, was ich zu tun habe oder was gilt, das raubt mir gleichzeitig auch meine persönliche Entscheidungsfreiheit. Das können wir ja eigentlich nicht wollen, oder?
Naja, wenn wir verunsichert sind und nicht wissen, was wir tun sollen, dann kann es angenehm sein, einfach so ein Stück Verantwortung abzugeben, zu delegieren, so nach dem Motto, sag du mir, was ich tun soll und gib mir Hoffnung, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Also das geht natürlich nur, wenn ich demjenigen oder derjenigen vertraue und den für kompetent halte. Also klare Ansagen sind ja nicht unbedingt Befehle, sondern sie sind einfach oft Empfehlungen. Und letzten Endes muss ich dann trotzdem selbst entscheiden, ob ich mich dran halte oder nicht. Diese Freiheit, die bleibt mir ja. Bei angedrohten Strafen sieht das natürlich ganz anders aus. Da muss ich dann eventuell mit den Konsequenzen leben, also wenn ich mich nicht dran halte. Aber die Entscheidungskompetenz, die bleibt letzten Endes immer bei mir selbst.
Also solche klaren Ansagen, sagen Sie, Herr Gross, die können einem schon eine Orientierung geben, aber sie befreien mich nicht davon, dann doch am Ende selbst für mein Leben Verantwortung zu übernehmen.
Ganz genau. Also ich muss es schon selbst machen. Also das Bundesseuchengesetz, wenn man so will, wenn man das mal als juristische Sache sieht, gibt mir schon eine klare Orientierung, aber ob ich mich dran halte, das hängt davon letzten Endes auch ab, wie für gefährlich ich die Situation einschätze.
Herr Gross, manche rufen nach klaren Ansagen, anderen gefällt das gar nicht. Das ist ja vielleicht auch eine Frage, wie viel Autorität wir anderen in unserem Leben einräumen. Wovon hängt das ab? Spielt es da eine Rolle, ob wir gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Autoritäten?
Naja, die ersten Autoritäten sind ja Vater, Mutter, Lehrer, Chef und so weiter. Und die Frage ist da schon, wie glaubwürdig, wie vertrauenswürdig, wie für kompetent ich die erlebt habe. Das können Orientierungspersonen sein, denen ich nacheifere, weil ich sie gut finde. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. So nach dem Motto, so wie mein Vater oder wie meine Mutter will ich auf keinen Fall werden. Und das kann das Ergebnis sein von Enttäuschung, von auch missbrauchtem Vertrauen. Und das ist ja nicht von jetzt auf nachher eine Veränderung, sondern das ist ein allmählicher Prozess, der sehr oft auch mit ein Stück Desillusionierung zusammenhängt. Bei den Buddhisten gibt es einen schönen Satz, der heißt, triffst du Buddha unterwegs, töte ihn. Das heißt nicht, dass man den konkret umbringen soll, sondern das heißt nur, dass ich den auf ein normales Maß zurechtstutze, die Autorität sozusagen vom Sockel hole und dass ich mir meiner Macht selbst bewusst bin und nicht sie delegiere an andere Autoritäten.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass die derzeitige Situation doch extrem verunsichernd ist. Gerade wenn wir jetzt merken, dass die Situation uns so sehr verunsichert, können eigentlich Autoritäten diese Unsicherheit uns nehmen?
Naja, wenn wir sie für kompetent und glaubwürdig halten, also wenn sie uns das Gefühl geben, denen kann ich vertrauen, dann gebe ich so ein Stück Verantwortung ab. Und es kann erleichternd sein, es kann aber auch sein, dass ich das Gefühl habe, naja, bin ich da nicht verunsichert. Also das ist so dieses Durcheinander, was zwischen den Ländern passiert. Also das, was in Hessen geht, geht in Thüringen nicht und in Bayern ist es wieder anders. Das macht die Verunsicherung aus. Also wenn ich aber jemandem vertraue, dann kann ich sagen, der weiß es besser, der ist kompetenter als ich, deswegen lade ich ein Stück von meiner Verantwortung ab. Und das passiert auf der Kopfebene, aber viel schlimmer natürlich auf der emotionalen Ebene, weil wir sind ja doch viel stärker Bauch als Kopf. Also der alte Brecht hat schon gesagt, wenn Kopf und Bauch miteinander kämpfen, dann gewinnt fast immer der Bauch.
Wenn wir mal auf die politische Landkarte gucken, auch weltweit, da hat man ja den Eindruck, in solchen unsicheren Zeiten, da wird der Ruf nach klaren Ansagen lauter. Klare Kante, haben Sie schon gesagt, Herr Groß, starke autoritäre Führungsfiguren sind da oder kommen in etlichen Ländern an die Macht. Sind das eigentlich aus psychologischer Sicht falsche Hoffnung?
Naja, ich denke, sie geben einem manches Mal kurzfristig Hoffnung, aber der Unterschied zwischen Hoffnung und Illusion ist leider fließend. Und ich glaube, es ist ganz gut, so ein bisschen zu unterscheiden zwischen schlechten Populisten und guten Führungsfiguren. Mhm. Also zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristigen Zielen. Also wenn man sagt, schlechte Populisten sind daran zu erkennen, dass sie Leute emotionalisieren, aufpeitschen können oder ihnen auch Illusionen ins Hirn pflanzen, das sind häufig Eintagsfliegen. Kurzfristig sind das Leute, die Amis würden sagen, Heroes just for one night. Sie sind meistens egoistisch, narzisstisch, lügen, erzählen unrealistischen Mist. Die brauchen Feindbilder, das ist ein wichtiger Punkt, weil so nach dem Motto, wir sind ja die Guten und da draußen ist das Böse. Bei guten Führungsfiguren ist es eher so, dass sie realistisch sind, dass sie moralisch integer sind, dass sie aber auch ihre Grenzen kennen. Die haben so ein Stück Demut und sind sozial orientiert und idealerweise halt für alle Leute und nicht irgendwie so Gruppenegoismen, wie das Trump propagiert.
Der Umgang mit Unsicherheit und der Wunsch nach Klarheit in Zeiten der Pandemie, das waren Fragen von Lothar Bauer-Ochse an den Psychologen Werner Gross aus Offenbach. Was macht soziale Systeme stabil? Wenn möglichst autoritär geleitet wird, also wenn einer klare Ansagen macht und die anderen nur folgen? Oder ist das am Ende langfristig dann doch kein Weg zum friedlichen Miteinander? Fragen wir einmal nach bei einem der ältesten ununterbrochen funktionierenden sozialen Systeme unseres Kulturkreises, dem Benediktinerorden. Er basiert auf dem Prinzip des Gehorsams, aber die Führungskultur unter der Leitung eines Abtes oder einer Äbtissin erscheint dann doch relativ modern. Birgitta Söhling hat es erkundet.
Seit über 30 Jahren lebt Schwester Philippa Rath als Benediktinerin in der Abtei St. Hildegard bei Rüdesheim. Seither hat sie 5 Äbtissinnen erlebt.
Die waren ganz unterschiedlich, aber von jeder kann ich wirklich sagen, dass sie alles gegeben hat für die Gemeinschaft. Man muss auch sehr von sich absehen können. Also Egozentriker können ein Leitungsamt schlecht ausfüllen, glaube ich.
Dem heiligen Benedikt zufolge vertritt die Äbtissin im Kloster die Stelle Christi. Das macht sie aber keineswegs zur Alleinherrscherin. Im Gegenteil, sie muss dialogbereit sein und gut zuhören können.
Es geht also hier nicht um autoritäres Führungsgehabe, sondern es geht darum, gemeinsam den Weg zu Gott zu finden. Sie verbringt sehr, sehr viele Stunden am Tag im Gespräch.
Schwester Philippa schlägt ein zerlesenes Büchlein auf, in dem viele Zettel stecken. Die Ordensregel des heiligen Benedikt ist über 1500 Jahre alt, aber sie wirkt in ihrer Menschenklugheit ausgesprochen modern. Darin finden sich Schlüsselsätze wie: Wem mehr anvertraut ist, dem wird auch mehr abverlangt.
Am Ende wird sie, so sagt der heilige Benedikt, nicht nur nach ihrem eigenen Lebensvollzug gefragt, sondern auch nach dem der Schwestern und Brüder, die sie geleitet hat.
Die Äbtissin muss das Wohl der Gemeinschaft ebenso im Blick behalten wie das des Einzelnen. Das setzt eine Eigenschaft voraus, die Benedikt maßvolle Unterscheidung nennt. Nicht alle gleich zu behandeln, sondern jede nach ihren Möglichkeiten. Ausgerechnet ich, dachte etwa Schwester Mirjam, als die Äbtissin ihr ein BWL-Studium vorschlug, weil das Kloster jemanden fürs Management brauchte.
Also habe ich einfach mal angefangen und wie sich herausstellte, hatte sie recht. Ziemlich am Anfang des Studiums, da gab es so einen Moment in einer Vorlesung, da habe ich begriffen, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt und wie man auch gestalten kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und seitdem hat mir das auch wirklich Spaß gemacht.
Gerade hat die Abtei St. Hildegard einen neuen Parkplatz gebaut. Wenn es um solche Investitionen geht, entscheidet der ganze Konvent mit einer Zweidrittelmehrheit. Schwester Philippa.
Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es unabhängig vom Alter, von der Erfahrung, von der Bildung, jede hier ihre Stimme hat und erheben kann und auch oft auf den Rat der Jüngeren und Jüngsten gehört wird.
Dialogischer Gehorsam und klare Ansagen. Ein altes Führungsmodell, das des Benediktinerordens, scheint auch heute noch Impulse geben zu können. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.